Ja, das wäre doch was, wenn einen nichts umhauen würde. Das wäre wie so ein Traum. Immer standhaft. Aber die Realität ist ja doch oft eine andere. Oder immer wieder eine andere. Das Leben ist ja oft wie so ein Boxkampf. Man muss sich immer wieder durchringen, immer wieder kämpfen. Und immer wieder kriegt man auch ein paar Schläge ab. Und manchmal liegt man dann auch unten. Und dann ist die Frage, dann wird gezählt, ob man wieder aufsteht. Zwei Boxer kämpfen mal gegeneinander. Schließlich geht einer zu Boden. Und die Fans von dem sagen, steh auf, steh auf. Sind auch zwei ältere Damen im Publikum. Sagt die eine zur anderen, du, der steht nicht wieder auf. Ich kenne den aus dem Bus, da macht das auch so. Ja, manchmal haut es einen um und man bleibt liegen, es hilft nichts. Aufstehen, steh auf. Geht nicht. In der Wochenzeitung Die Zeit erschien vor ein paar Tagen ein Artikel, der folgendermaßen beginnt. Ostern ist das Fest der Auferstehung. Doch das Land liegt da nieder. Tag für Tag sterben Menschen am Virus, alte wie junge. Und die Hoffnung, dass der Jammer bald vorbei sei, ist schwach geworden. Der Sieg über den Tod, den das Evangelium verkündet, scheint nicht mehr zu sein als ein frommes Märchen. Vor einem Jahr waren die Kirchen geschlossen. Das höchste christliche Fest fand allenfalls rudimentär statt. Auch diesmal wird es keine prächtige Feier geben. Maskierte Gläubige werden in schütteren Versammlungen, wir sind also eine schüttere Versammlung, versuchen, ein bisschen Glanz zu ermöglichen, auch ohne machtvolle Gesänge und ohne vernehmbare Gebete. Ja, wenn man das so liest, dann ist das natürlich schon nicht schütterlich, sondern erschütternd. Die Kirche, die scheint wirklich am Boden zu liegen. Ja, und mit ihr auch der ganze Osterglaube. Steh auf, möchte man rufen, aber wie soll das gehen? Steh auf. Im Brief des Paulus an die Epheser gibt es eine ganz absurde Forderung, aufzustehen. Und diese Aufforderung, die hat der Paulus auch nicht erfunden, sondern die ging damals so durch manche Gemeinden hindurch. Er zitiert das nur. In Epheser 5, Vers 14 heißt es, wach auf, der du schläfst. Das ist noch keine absurde Forderung, die kennen wir alle. Aber dann geht es weiter. Wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. So wird dir Christus aufstrahlen. Steh auf von den Toten, so wird dir Christus aufstrahlen. Steh auf von den Toten, das ist ja nun wirklich eine absurde Forderung. Sagen Sie das mal zu einem Toten. Das macht keinen Sinn. Nach unserer Erfahrung steht eben der Tod vor uns. Er liegt in der Zukunft vor uns. Natürlich ist die Auferstehung von Jesus da ein großartiger Trost und ein großer Mutmacher. Dennoch, dieser Tod liegt vor uns. Und genau das haut uns auch immer wieder um. Denn letztlich lassen sich die Ängste und Sorgen auf die Angst vor dem Tod zurückführen. Wobei ich da ein bisschen differenzieren möchte. Es gibt ja den biologischen Tod, aber ich möchte auch noch einen anderen Tod unterscheiden. Es gibt auch den finanziellen Tod und auch den sozialen Tod. Und ich denke, fast alles, was uns umhaut, also psychisch, seelisch umhaut, hat mit diesen drei Toden zu tun. Die Sorge um den Arbeitsplatz, die Sorge um die Rente, dass man sein Haus vielleicht nicht mehr abbezahlen kann, die Angst vor dem finanziellen Tod. Oder die Sorge um Ansehensverlust, aus welchen Gründen auch immer, die Angst vor dem sozialen Tod. Und dann bei Krankheit, die Sorge, ist das etwa der Anfang vom Ende? Die Angst zu sterben. Und manchmal sind diese Ängste auch miteinander vermischt. Und da nun einfach zu sagen, steh auf von den Toten, das klingt fast ein wenig zynisch. Aber ich möchte uns einladen, einen Perspektivwechsel zu machen. Ostern ist ja ein großartiger Perspektivwechsel. Wir sehen eine Welt, wo es viel Finsternis gibt. Und Ostern lädt uns ein, jetzt auf den zu blicken, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und so auch einen anderen Blick auf die Welt zu gewinnen. Also weg von der menschlichen Perspektive zur biblischen Perspektive. Was ist aus biblischer Perspektive zu dieser Aufforderung zu sagen? Blicken wir zunächst auf ein Jesuswort. Ich denke, das kennen Sie alle. Johannes 11, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Also hier wird gesagt, wer an Jesus glaubt, wer mit ihm verbunden ist, der hat jetzt schon hier auf der Erde, hier und heute das ewige Leben. Christen müssen zwar auch noch sterben, aber sie sind nie tot. Man sollte also am Sarg eines Christen nicht sagen, der ist tot. Das stimmt nicht. Er ist gestorben, aber nicht tot. Aus menschlicher Perspektive macht das natürlich keinen Sinn, weil gestorben sein und tot sein das Gleiche ist. Aber aus göttlicher Perspektive sind das zwei Paar Schuhe. Manche Ausleger nehmen daher auch an, dass dieser Satz aus Epheser 5, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dir Christus aufstrahlen, dass das ein Ruf in der Mission war, wenn die Missionare, die Evangelisten ausgezogen sind und den Menschen zugerufen haben, wach auf, steh auf von den Toten. Es gibt dieses immerwährende Leben bei Jesus Christus. Aber schauen wir noch ein wenig weiter. Paulus hat diesen Gedanken von Jesus auch aufgegriffen und noch in anderer Weise vertieft. In Römer 6 schreibt er an die Gemeinde in Rom, ich lese den 3. und den 8. Vers, wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Und Vers 8, weil wir mit Christus gestorben sind, Vergangenheit, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Also bei Paulus, er macht deutlich, der Tod liegt eigentlich hinter uns, der ist Vergangenheit. Der liegt hinter uns. Durch Glaube und Taufe ist der Tod für uns Vergangenheit. Was jetzt noch aussteht, ist die Auferstehung, dass wir auch mit ihm leben werden, Zukunftsform, so schreibt er hier. Wiederum manche Ausleger nehmen daher an, dass dieser Satz aus Epheser 5 in manchen Gemeinden bei Taufen gesagt wurde. Zum Täufling, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird dir Christus aufstrahlen. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter, weil Paulus selbst noch einen Schritt weiter gegangen ist. Und zwar in seinen späteren Briefen an die Kolosser und die Epheser. In Kolosser 2, Vers 12 heißt es, in der Taufe seid ihr mit Christus begraben worden. Das ist eigentlich das Gleiche wie in Römer 6. Der Tod liegt hinter euch. Aber jetzt ändert sich noch etwas. Er sagt nämlich weiter, also in der Taufe seid ihr mit Christus begraben worden. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft des Gottes heraus, der Jesus auferweckt hat von den Toten. Haben Sie den Unterschied bemerkt? Jetzt wird die Auferstehung plötzlich gesagt, mit ihm seid ihr auch auferstanden. Das heißt, selbst die Auferstehung ist schon für uns erledigt. Die ist schon da. Der Tod liegt hinter uns und wir sind bereits Auferstandene. Eine unfassbare Aussage. Das ist natürlich wirklich eine der extremen Spitzenaussagen in der Bibel. Und doch, das ist die Perspektive des Glaubens. Für uns ist das fremd, weil es so weit weg ist von unserer menschlichen Erfahrung, wo wir sagen, Tod und Auferstehung liegt doch noch vor uns. Und jetzt sagt Paulus hier, nee, das liegt hinter uns und ist alles schon erledigt. Tod ist erledigt, ihr seid schon Auferstandene. Nehmen wir das einfach mal so hin. Von dieser biblischen Perspektive her ist die Aufforderung, steh auf von den Toten, natürlich eigentlich gar kein Problem mehr. Wenn der Tod schon hinter uns ist, kann man auch auferstehen vom Tod, das ist ja auch kein Problem mehr. Da ist diese Aufforderung letztlich ein Ruf an uns, das auch zu leben, was von Gott her auch gilt. Wenn der Tod hinter uns ist, dann werden wir Christen aufgefordert, nicht mehr so zu leben, als würde er immer noch vor uns liegen und wir müssten dauernd mit ihm rechnen. Wenn der Tod hinter uns liegt und die Auferstehung schon da ist, dann ist wirklich eigentlich nichts denkbar, was uns noch umhauen könnte. Denn was soll da noch kommen? Die Auferstehung von Jesus, der Glaube an ihn und unsere Taufe, die machen uns in der Tat zu Stehauf-Männchen und Stehauf-Weibchen. Aber natürlich wissen wir auch, dass es Dinge gibt, die uns umhauen. Klar, auch Christen, wo man sagt, ich kann nicht mehr, ich liege am Boden. Und andere sehen, der ist am Ende, der ist fertig. Aber das ist unsere menschliche Perspektive. Das heißt nicht, dass man die nicht ernst nehmen muss. So ein Mensch, der braucht natürlich dann Seelsorge, der braucht Gebet, Der braucht eine Gemeinde, die wirklich eine Gemeinschaft ist, wo man einander die Lasten trägt. Aber aus der Perspektive von Ostern her, aus der Sicht Gottes, ist es nicht so, dass dieser am Boden liegt. Denn alle Tode liegen bereits hinter uns. Nichts und niemand kann uns mehr umhauen. In Römer 8 beschreibt das Paulus so. Ich lese den Schluss des Kapitels. Ab Vers 35. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Vielleicht ein kleines Beispiel noch, um das zu illustrieren. In der 8. Klasse haben wir im Sportunterricht mal Fußball gespielt. Ich stand im Tor. Und unsere Mannschaft war sehr gut. Irgendwann stand es 4:0 für uns. Das 4:0 ist jetzt so ein bisschen wild für den Ostersieg. Ja, da ist alles geklärt. Der Tod ist hinter uns, wir sind auferstanden, wir haben ewiges Leben. 4:0. Und dann hat die gegnerische Mannschaft doch mal aufs Tor geschossen, drin war aber. 4:1, er denkt mal, ja, sei ihm gegönnt, Ehrentreffer. Der nächste Schuss, der Torhüter patzt, also ich. Der Ball rollt rein, 4:2. Und dann merkt man plötzlich, jetzt beginnt die Nervosität, ich war total nervös. Die Abwehr wurde nervös. Der nächste Schuss ist dann 4:3. Dann ging das Gemecker los. Einer meckerte mich an und so weiter und dann ging es los. Und trotzdem haben wir gewonnen, 4:3, weil die Zeit nämlich abgelaufen war. Den Rückstand konnte die andere Mannschaft nicht mehr aufheben. Aber das ist für mich so ein Bild. So ist das Leben. Ja? Von Ostern her ist eigentlich die Sache klar. Aber dann gibt es immer wieder diese Gegentore. Und da wird man immer, und je öfter das passiert, dann kommen die Ängste, die Sorgen. Dann kommt dann, oh, was passiert mir jetzt? Jetzt entgleitet mir gleich alles. Aber wir dürfen auf diese Aussagen vertrauen. Es sind unfassbare Aussagen, was hier Paulus sagt. Angesichts ist dessen, alles das, was uns bedrängt, ist im Vergleich dazu, was uns durch Jesus, durch die Auferstehung geschenkt ist, ist wirklich verliert an Gewicht. Und das gilt auch für diese Pandemie. Wir müssen sie ernst nehmen, wir müssen die Maßnahmen ernst nehmen, natürlich. Aber es darf uns trotzdem nicht gefangen nehmen. Deshalb finde ich es schön, dass wir trotzdem jetzt als Christen gemeinsam, denn Ostern muss man gemeinsam feiern, es geht nicht anders, dass wir trotzdem als Christen jetzt hier zumindest ein wenig feiern können und uns nicht völlig gefangen nehmen lassen, auch wenn darin natürlich eine Gefahr steckt. Nein, jetzt ist Partytime. Das, und das gilt bis Pfingsten, ach, das gilt jetzt eigentlich das ganze Leben. Wir können nicht mehr wirklich verlieren. Und deshalb dürfen wir diesen Ruf auch hören. Steh auf und geh. So wie die zu den Gelähmten damals hieß, steh auf und geh. Das dürfen wir auch. Steh auf und geh. Und das nächste Lied heißt Geh.